In der Predigt betreten wir Neuland. Wir sind im Markus-Evangelium im Kapitel 11 angelangt und das Kapitel 11 ist eine Scheidewand. In ihm beginnt viel Neues. Man könnte sagen, es ist ein großes Überkapitel, was uns jetzt begleiten wird bis zum Ende des Evangeliums. Und alles, was wir bis jetzt gelesen haben, war einzig und allein Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Lass uns gemeinsam lesen Markus Kapitel 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor, draußen am Scheideweg, und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn! Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Amen. Alle vier Evangelien stellen dir ein und dieselbe Frage: Wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist Jesus Christus für dich? Und ich bitte dich, dass du dir einmal kurz Zeit nimmst, diese Frage für dich in deinem Kopf zu beantworten. Wer ist Jesus Christus für dich? Die Menschen zu Jesus Zeit hatten verschiedene Theorien über Jesus. Interessanterweise hatten alle diese Theorien damit zu tun, dass ein unglaublich toller Mann ist, ein Prophet, vielleicht sogar einer der großen Propheten, ein wiedergekehrter Elia oder irgendetwas. Alle waren sich einig, ein großer Mann, ein wichtiger Mann, ein Mann Gottes. Aber die wenigsten erkannten ihn so, wie er wirklich war. Wer ist Jesus Christus für dich? Das ist die zentralste aller Fragestellungen überhaupt. Und heute, nachdem wir 10 Kapitel lang Jesus getroffen haben, wie er immer zu Leuten gesagt hat: Aber erzähl's nicht weiter, aber sagt's nicht, sagt bloß nicht, was ihr gesehen habt, schweigt davon, bitte erzähl's nicht rum, kommt heute der Tag, an dem die Hüllen fallen, an dem er will, dass alle sehen, wie er ist. Heute ist der große Tag der Proklamation, der Verkündigung: Das bin ich. Und die Frage, die sich für dich stellt in dieser Predigt ist: Ist das der Jesus Christus, dem ich diene? Ist das der Jesus Christus, den ich liebe, den ich anbete, den ich vielleicht auch ignoriere? Aber ist das der Jesus Christus, den ich sehe? Und wir möchten uns diese Textstelle so betrachten, wie Markus sie uns gibt, und uns anschauen, was dort mit Jesu Einzug in Jerusalem passiert. Denn es ist doch interessant, wenn wir uns diesen Text betrachten, dass über die Hälfte des Textes es überhaupt nicht darum geht, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Über die Hälfte des Textes hat nichts damit zu tun, wie Jesus hineinkommt, wie Massen rufen und jubeln. Über die Hälfte dieses Textes hat mit einem Esel zu tun. Irgendetwas ist in dieser ganzen Eselsgeschichte, was Markus so bedeutsam findet, dass sie mehr Raum einnimmt als der eigentliche Einzug. Das ist in anderen Evangelien anders. Bei Markus ist es so. Er möchte, dass wir irgendetwas sehen in dieser Eselsgeschichte. Was hat es mit diesem Esel auf sich? Warum dieser Esel und warum diese genaue Schilderung, wie dieser Esel herbeigeschafft wird und was Jesus den Jüngern sagt und was sie antworten sollen und wie der Esel geschickt wird. Normalerweise ist doch Markus jemand, der solche Dinge einfach zusammenfasst im Sinne von, und sie hatten einen Esel. Aber hier nicht. Hier ist das Markus ganz, ganz besonders wichtig. Das möchten wir uns zuallererst betrachten. Dann möchten wir uns natürlich als zweites betrachten. Diese Menge, dieser Einzug, dieser Jubelruf dieser Menge als Jesus in die Stadt hineinkommt. Wie die Menge auf ihn reagiert. Und als drittes, den Vers 11, was Jesus dann in der Stadt tut. Das ist quasi der Fahrplan für die heutige Predigt. Die drei Teile der Predigt. Lass uns zuallererst diese Eselsgeschichte betrachten. Und ich möchte ihr die Überschrift geben, und das ist der erste Punkt. Jesus ist der König ohne Gleichen. Jesus ist der König ohne Gleichen, ohne Vergleich, ohne Vorbild, ohne irgendjemanden, der annähernd an ihn herankommt. Lass uns gemeinsam die Verse 1 bis 6 noch einmal lesen. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Es gibt nur zwei Geschichten, die alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, übereinstimmend berichten. Die erste ist die Speisung der 5000. Die zweite ist, Jesu ritt auf einem Esel hinein nach Jerusalem. Die einzigen zwei Geschichten. Diese beiden Geschichten sind so wichtig, dass alle vier Evangelisten uns von ihnen erzählen. Was hat es hier mit dieser ganzen Eselsgeschichte auf sich? Es ist kein Zufall, dass Markus über die Hälfte dieses ganzen Einzugstextes dieser Eselei sozusagen widmet. Denn die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe, wer ist Jesus Christus für dich, beantwortet sich an keiner anderen Stelle so eindrücklich, so plastisch, so haptisch, fühlbar, anfassbar wie auf dem Ritt Jesu hinein nach Jerusalem. Lass uns das Ganze näher betrachten. Als Jesus von Jericho kommend den Berg hinaufsteigt Richtung Jerusalem, kommt er auf eine Anhöhe, die quasi die Stadt noch überblickt. Das ist der Ölberg. Ein unglaublich wichtiger Ort, den wir noch öfter in diesem Evangelium lesen werden, aber jetzt einfach übergehen. Dort macht er Halt. Er ist die ganze Strecke aus dem Norden herabgekommen zu Fuß. Aber jetzt braucht er ein Reittier. Nicht, weil er nicht mehr laufen will, sondern weil er ein Statement machen möchte. Er möchte jetzt allen zeigen, was für eine Art von König er ist. Er möchte die Hüllen fallen lassen und deswegen spricht er mit seinen Jüngern, wie er sonst eigentlich nie spricht. Er sagt ihnen Dinge, was irgendwo in diesem Dorf passieren wird, was ihnen geantwortet werden wird, was sie tun werden. Er lässt seine ganzen Hüllen fallen, zeigt sich als allwissender Gott, als allmächtiger Gott und vor allem zeigt er eine Sache. Er hat absolute Autorität. Ich weiß nicht, ob ihr das aufgefallen ist, dass das, was Jesus hier macht, der totale Wahnsinn ist. Jesus sagt hier, ihr beiden Jünger, ihr geht in dieses Dorf, dort ist ein Esel und den lasst ihr mitgehen. Den bringt ihr hierher zu mir. Und wenn irgendjemand fragt, dann sagt ihr dem, der Herr braucht's. Das ist unfassbar. Wer kann sowas tun? Jesus allumfassende Autorität ist ein riesiger Punkt, was Markus uns hier zeigen möchte. Bindet es los, führt es her, so etwas kann nur ein Bösewicht sagen oder ein allmächtiger König. Und überlegt mal, was die Begründung ist. Die Begründung ist nicht Argumentation, hier gibt es Gründe, da überlegt doch mal. Die Begründung ist einfach, der Herr braucht es, Punkt. Das Bedürfnis des Herrn ist Grund genug, diesen Esel mitzunehmen. Kein weiterer Grund, keine Erklärung, kein gibt ihm ein bisschen Geld dafür, nichts davon. Was dieser Herr will, hat er das Recht zu nehmen und er muss sich nicht entschuldigen. Der Herr braucht es. Wer so spricht, ist ein König mit absoluter Autorität, noch größerer Autorität, als ein König es überhaupt haben kann. Und dieser König hat nicht mal Land, er hat nicht mal Bürger, er hat nicht mal eine Armee. Und dennoch spricht er so, als wäre er hier der Herrscher von allen, obwohl sie unter Herodes und den Römern stehen. Jesus entpuppt sich hier als König ohne Gleichen. Mit dem Wissen eines Gottes und der Autorität eines Königs offenbart er sich. Und wisst ihr, was er offenbart? Seine Autorität. Und diese geht damit einher, dass er einen Anspruch auf das Hab und Gut dieses Mannes in diesem Dorf erhebt. Da ist ein Mann, der besitzt einen Esel. Und Jesus kommt in sein Leben und sagt, diesen Esel brauche ich und den werde ich dir nehmen. Und ich werde ihn gebrauchen, Rettung und Heil für diese Welt zu bringen. Jesus' Autorität geht damit einher, dass er in das Leben dieses Mannes kommt. Recht und Anspruch, seine Hand legt auf das Leben des Mannes und sagt, diesen Esel, den nehme ich dir. Aber mehr noch steckt dahinter. Jesus' Autorität ist nicht nur eine Autorität, die alles sieht, nicht nur eine Autorität, die das Recht hat zu fordern, nicht nur eine Autorität, die das Leben auf das Hand dieses Mannes legt und sagt dir, nehme ich, sondern er ist eine Autorität, die auch eine Kontrolle hat. Jesus zeigt, ich weiß nicht nur genau, was passiert, sondern ich werde, mein Plan wird gelingen. Mein Plan wird gelingen. Und warum ist das so wichtig? Überlegt mal, warum uns Markus diesen Punkt so eindrücklich zeigen will. Warum er uns zeigen will, dass Jesus Leute in dieses Dorf schickt und dort werden Dinge passieren und andere Dinge und am Ende wird sein Plan nicht gestoppt werden können. Dieser Esel wird zu ihm kommen. Ich glaube, es hat einen wichtigen Grund. Er zeigt, Jesus' Autorität ist so groß, dass sie selbst die Zukunft und alle Ereignisse, die kommen werden, umfasst. Und überlegt mal, warum das wichtig ist am Anfang dieses Kapitels. Warum das wichtig ist am Anfang der Passionszeit. Warum das wichtig ist in dieser letzten Woche seines Lebens, die enden wird mit dem Kreuz. Es ist wichtig, damit wir sehen, Jesus Christus wird von nichts überrascht. Es gibt keinen Plan B. Ah, falls ihr das Füllen aber nicht findet oder falls es euch nicht mitgibt, dann es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A. Seine Autorität ist so allumfassend. Es gibt nur seinen Willen. Und was ihm geschieht, das ist sein Wille. Er weiß, was Menschen sagen. Er weiß, was Menschen denken. Er weiß, was den Jüngern in diesem Dorf passieren wird. Und er weiß, was auf ihn wartet. Und er weiß, was Menschen mit ihm tun werden. Und er kennt seinen Weg zum Kreuz. Und ich glaube, deswegen betont Markus diese ganze Eselsvorbereitungsgeschichte, bevor Jesus in Jerusalem einzieht, um uns deutlich zu machen, dieser König hat Autorität. Autorität in deinem Leben. Autorität über sein Leben. Jesus ist Herr über das Geschehen. Er ist Figur in seiner Geschichte und Regisseur zugleich. Es gibt keinen Plan B und Plan C. Alles ist geplant, alles ist in seiner Hand. Er ist souverän und das betrifft auch seinen späteren Tod. Niemand nimmt sein Leben von ihm. Er gibt es freiwillig. Er ist der souveräne Geschichtsschreiber aller Geschichte in diesem Dorf und auf Golgatha und auch heute hier. Aber das ist nur die eine Seite. Ein König voller Macht. Ein König voller Autorität, ein Mensch, der spricht, als sei er der Herrscher der Welt. Das ist nur die eine Seite. Der König ohne Gleichen hat noch eine andere Seite. Und diese andere Seite ist neben der absoluten Autorität seine vollkommene Demut. So hoch erhaben, wie er ist, so tief beugt er sich herab. Überlegt mal, was er für eine Begründung diesen beiden Jüngern mitgibt. In Vers 3. Warum sollen sie den Esel holen? Was sollen sie diesem Mann sagen? Die Antwort ist, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Ich muss euch sagen, als ich diesen Vers gelesen habe, da musste ich erst mal kurz innehalten. Der Herr braucht es. Dieser Herr mit dieser Autorität, mit dieser Macht, der braucht diesen Esel. Der Gott, dem alle Tiere auf 1000 Hügeln gehören, braucht dieses kleine Eselchen. Der braucht zwei Jünger, die für ihn in diese Stadt gehen. Der braucht einen Mann in diesem Dorf, der diesen Esel abgibt, der sein Hab und Gut aufgibt für ihn. Dieser allmächtige und souveräne König, er wählt zu brauchen. Esel und Menschen, treue Jünger, freigebige Männer, kleine Esel. Der Herr braucht es. Und was braucht er? Er braucht einen Esel. Könige, das wisst ihr, ritten auf Pferden. Pferde waren ein Symbol der Kriegsmacht. Wer auf einem Pferd ritt, der war doppelt so hoch wie jeder andere, der dort irgendwie rumgelaufen ist. Der überragte alle normalen Menschen. Könige ritten auf Pferden. Aber Jesus erwählte sich nicht ein Kriegstier. Er erwählte sich ein Lasttier, ein Arbeitstier, ein normales Tier, ein Alltagstier, ein dienstbares Tier. Und ja, mehr noch, er ritt nicht auf einem Esel. Er ritt auf dem Jungtier eines Esel, auf einem Füllen, wie es hier in Vers 2 heißt. Das heißt, nicht mal nur ein Esel, sondern ein kleines Eselchen, ein Babyesel. Der war so klein, auf dem war noch gar niemand geritten. Der war vielleicht gerade groß genug, um zum ersten Mal überhaupt von jemandem beritten zu werden. Und die anderen Evangelien erzählen uns, dass die Mutter von diesem Esel auch mit zu Jesus gebracht wurde. Markus berichtet uns das nicht, aber ich glaube, Matthäus ist es, der uns davon berichtet. Warum? Weil dieses Eselchen wahrscheinlich so klein war, dass es sich gar nicht irgendwo alleine hingetraut hat. Das war so unselbstständig. Das brauchte noch die Mutter, die vor ihm herlief. Jetzt überlegt euch, stellt euch das mal vor. Jesus kommt auf diesem Esel und diese ganzen anderen Könige kommen auf ihren Pferden. Das ist ungefähr so, vielleicht kennt ihr das so beim EU-Gipfel, wenn die ganzen Staats- und Regierungschefs mit ihren Mercedes-Karossen da reinfahren, dann steigen sie aus und gehen hinein ins Tagungsgebäude, dann kommt die nächste Mercedes-Karosse und der nächste steigt aus, die dritte Mercedes-Karosse. Und dann stellt euch vor, kommt Frau Merkel auf einem kleinen Mercedes-Bobbycar und ihre Knie berühren den Boden, während sie auf diesem Bobbycar vorfährt. Es ist lächerlich, es ist erniedrigend, aber es ist irgendwie in der Nähe von dem, was Jesus da tut. Ein Statement. Ich komme auf einem Füllen, das so klein und so unselbstständig ist. Und das ist der König ohnegleichen. Vollkommene Autorität. Ich gehe hin und sage, dieser Esel gehört mir. Ich habe ein Recht auf ihn. Er ist mein Esel, denn mir gehören die Tiere auf 1000 Hügeln. Aber ich komme in vollkommener Demut. So einen König hatten die Propheten im Alten Testament vorausgesagt. In Sacharja 9, Vers 9 lesen wir, und wir haben es heute Morgen gesungen, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. In Jesus, dem König ohnegleichen, vereinen sich absolute Autorität und Kontrolle und Anspruch über jedes Leben, auch über euer Leben und mein Leben. Hundertprozentige Autorität und vollkommene Demut. Das ist der König ohnegleichen. Und das ist das, was Jesus zeigen will in dieser letzten Woche. Das ist sein Statement. Ich bin kein Prophet. Ich bin auch kein wiedergekommener Elia, ich bin so ein König. Der Esel ist sein öffentliches Statement, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Was bedeutet das nun für dich und für mich? Das erste ist, Jesus hat Autorität. Und diese Autorität erstreckt sich über dein ganzes Leben. Ich weiß nicht, was sich dieser Mann gedacht hat, als jemand kam und ihm seinen Esel nahm. Vielleicht dachte er, Wer hat das Recht, so etwas zu tun? Ich weiß nicht, warum er diesen Esel mitgegeben hat. Vielleicht war er ein geheimer Jünger, vielleicht hatte er einen Traum, vielleicht hatte er einfach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir das vorstellen würde, ich würde erstmal schlucken. Aber das ist die Autorität Jesu. Und wenn ich dich vorhin gefragt habe, wer ist Jesus Christus für dich? Und in deinem Bild von Jesus Christus existiert jemand, der nicht dieses Recht besitzt, dann schau hier hin und sieh dich korrigiert. Jesus Christus hat diese Autorität. Er hat die Autorität, zu einem Fischer zu sagen, gib dein Netz ab. Zu einem Zöllner zu sagen, gib deinen Job auf. Er hat die Autorität zu sagen, ich allein bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Autorität hat er. Sogar die Autorität, das Leben zu nehmen. Und gleichzeitig ist er der demütige Diener, der diese Macht nicht einsetzt. Und nicht kommt mit Schwert und mit Engelsheeren nach Jerusalem hinein, sondern auf einem Eselchen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir aus diesem Text lernen können, ist, es gibt einige unter euch hier, die genau auch in Leidensgeschichten stecken. Jesus hatte seine Leidensgeschichte und ihr habt eure. Und manche Jünger gab es damals, die sahen Jesu Tod und Leiden in dieser Passionswoche und die haben gedacht, hier läuft alles schief. Es ist alles schief gegangen. Wir haben uns geirrt. Gott war niemals mit diesem Mann. Gott war niemals mit uns. Es ist eine Katastrophe eingetreten. Zwei dieser Jünger trifft Jesus auf der Straße von Emmaus im Lukas-Evangelium und erklärt ihnen eine Sache. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Die ganzen Propheten im Alten Testament haben davon geweissagt. Das ist eine der wichtigsten Botschaften dieses Textes für dich. Niemand nahm Jesus Leben ohne seinen Willen. Niemand gab Jesus Leid ohne seinen Willen. Und niemand nimmt dein gutes Leben ohne seinen Willen. Niemand gibt dir Leid ohne seinen Willen. Gott ist in Kontrolle. Gott ist souverän auch über dein Leben. Und das ist einer der größten Trostbotschaften überhaupt. Jesus hätte bei seiner Verhaftung Engelslegionen kommen können. Und er kann bei der nächsten Schmähung, bei dir auf Arbeit, bei dem nächsten Leid, das du erfahren musst, Engelslegionen kommen lassen. Er tat es damals nicht und er mag es nicht bei dir tun, aber er wird seine guten Gründe haben. Das ist der erste Punkt. Jesus Selbstdarstellung, sein Eselsritt, der König ohne Gleichen, vollkommene Autorität und vollkommene Demut vereinen sich. Und jetzt kommen wir zum Einzug nach Jerusalem, zum zweiten Punkt. Und während ich den ersten Punkt genannt habe, König ohne Gleichen, nenne ich diesen zweiten Punkt Jubel ohne Substanz. Jubel ohne Substanz, Jubel ohne Wurzel, Jubel ohne Substanz. Lasst uns gemeinsam lesen die Verse 7 bis 10. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Jesus hatte nicht mal einen Sattel. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die Jünger legten ihre Kleider als Sattelersatz auf ihn. Vielleicht war das die Anstiftung, vielleicht aber auch nicht dafür, dass plötzlich Menschen anfingen, Kleider vor ihm auf den Weg zu legen, ihre Mäntel abzunehmen, abzulegen, Zweige von den Bäumen abzumachen und hinzulegen für ihn. Dieses Ritual war ein Ritual der Königseinsetzung. Wir lesen davon in 2. Könige Kapitel 9. Dort ist es Jehu, der von seinen Männern zum König auf diese Art und Weise gemacht wird. Jehu war nicht ein regulärer Thronerbe. Er hatte sich den Thron quasi durch Gottes Willen erobert, sozusagen. Und bei einem Thronerben muss man sowas nicht machen. Man muss nicht deutlich proklamieren, du bist jetzt König. Bei Jehu war das anders. Jehus Männer sagten, also wir müssen jetzt allen deutlich machen, du bist der König. Nicht, dass jemand denkt, vielleicht von dem toten König die Kinder oder so, nein, du bist der König. Also es war ein Ritual, wenn ein König eingesetzt wurde, wenn man besonders deutlich machen wollte, du bist der König, nicht, dass jemand auf eine andere Idee kommt. Die große Frage ist, die Markus uns stellt, wissen die Leute überhaupt, was sie da tun? Wissen die Leute überhaupt, wer Jesus Christus ist? Wissen sie, wen sie da zum König ausrufen? Und wir haben einige Gründe, Zweifel anzubringen. Aber lasst uns zuerst schauen, was genau sie dort rufen. In Vers 9 rufen sie, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist ein traditioneller Pilgergruß gewesen. Wenn ein Pilger zum Fest nach Jerusalem kam, dann riefen ihm die Stadtbewohner diesen Gruß zu. Gepriesen sei der, Hosianna heißt so viel wie Herr rette, und gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das war der Pilger, der kam im Namen des Herrn und man rief ihm einen Segensgruß zu und sagte, gesegnet bist du, der du kommst von so weit her, du kommst hier nach Jerusalem extra zu uns, gepriesen seist du. Es diente einfach dazu, Pilger, die nach Jerusalem zum Passafest kamen, willkommen zu heißen. Das Zitat aus Psalm 118 hat es total in sich. Also wenn ihr mal diesen Psalm lesen wollt, ist ein messianischer Psalm von Anfang bis Ende. Ich lese euch nur mal einen kleinen Teil daraus vor und überlegt euch einmal, ob die Leute, die das gerufen haben, wirklich gewusst haben, was sie da rufen. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Hosianna, so viel heißt es wie Herr, hilf. Herr, lass wohlgelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Dieser Psalm spricht eigentlich nicht von Festpilgern, sondern er spricht von dem einen großen Rettungstag, den Gott souverän geplant und vorbereitet hat. Den Tag, an dem Gott helfen wird, an dem das Licht der Welt erscheint und das eine Opfer Jesu Christi gebunden und gekreuzigt werden wird. Ihr Ruf ist der richtige. Hosianna, Herr, rette, Herr, hilf. Aber verstehen Sie, was Sie da singen? Vers 10 vertieft unsere Skepsis. Schaut, wie es weitergeht. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Was meinen diese Leute mit dem Reich unseres Vaters David? Warum rufen sie nicht wie bei der Bartimäus-Geschichte von dem Sohn Davids? Und das tun sie auch. Andere Evangelisten erzählen uns das, dass sie Hosianna dem Sohn Davids rufen. Aber Markus explizit zeigt uns das nicht. Und warum, das werde ich gleich versuchen zu erklären. In diesen Versen, die Markus uns zeigt, geht es um ein politisches Reich, um einen politischen Staat Israel, den Staat des Vaters David, der wieder aufgebaut wird in diesen alten Grenzen. Und wenn sie das meinen, dass Jesus das tun wird, dann haben sie phänomenal missverstanden, wer Jesus Christus ist. Wenn sie einfach denken, dass Jesus Christus das Reich unseres Vaters David, das politische Israel, wieder aufbaut, haben sie keine Ahnung, von wem sie da singen. Noch einmal, Matthäus berichtet uns, dass es da in der Menge Leute gab, die den Sohn Davids proklamierten. Lukas berichtet uns, dass sie ihn als König priesen. Aber es gibt zwei Evangelisten, die unglaublich skeptisch sind, was diesen Jubelruf angeht. Das eine ist Johannes und das andere ist Markus. In diesen beiden Evangelien lesen wir sehr oft von der Volksmenge in sehr, sehr zwiespältiger Art und Weise. Bei Markus lesen wir das ganze Evangelium eigentlich davon, dass die Volksmenge von Anfang an Jesus Christus missversteht. Sie ist begeistert von ihm, auf jeden Fall, aber sie hat keine Ahnung, wer er wirklich ist. Sie wollen die Gaben, aber nicht den Geber. Die haben überhaupt keine Ahnung. Bereits im ersten Kapitel im Markus-Evangelium lesen wir davon, dass die Leute zusammenströmten, wahrscheinlich beim Haus des Petrus, Leute anschleppten sondergleichen, dass Jesus sie heilt. Und Jesus heilt sie, treibt Dämonen aus. Und am Morgen, schreibt Markus, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, predige, lehre. Denn dazu bin ich gekommen. Die Begeisterung der Massen ist im Markus-Evangelium immer eine sehr, sehr zwieschneidige Sache. Diese Masse hier war begeistert, ja, das war sie, aber es war Jubel ohne Substanz. Sie war begeistert von etwas, das an Jesus' zentralem Auftrag vorbeiging. Er kam zu predigen, damit sie glauben, sie wollten Heilung, politisches Reich, was auch immer. Mit Sicherheit gab es viele darunter, die ihn als Messias priesen, aber was auch immer sie darunter verstanden, ist sehr zweifelhaft. Selbst Petrus, als er Jesus den Christus nannte, wusste nicht so recht, was das heißt. Die Besonderheit im Markus-Evangelium ist, dass Jesus Einzug als der große Nicht-Triumph dargestellt wird. Es ist ein Feuerwerk, das hell leuchtet, aber schnell abbrennt und nichts bleibt zurück. Denn was auffällt in den ganzen folgenden Kapiteln, diese Masse, die da ruft, Hosianna ist der, der kommt im Namen des Herrn, die verschwindet und taucht nicht mehr auf. Wo sind diese Leute am Abend? Wo sind diese Leute noch am selben Tag? Warum machen sie ihn denn nicht zum König? Das nächste Mal im Markus-Evangelium, dass diese Gruppe wieder auftaucht, rufen sie Kreuzige. Das ist das nächste Mal, dass diese Volksmenge wieder auftaucht. Dazwischen ist nichts mehr. Der Blick über das Markus-Evangelium, besonders über diese letzten Kapitel, macht deutlich, dass die Jubelrufe vor allem eins sind. Ein Jubel ohne Wurzel, ein Strohfeuer ohne Substanz, Emotion ohne Glauben, Worship-Session ohne Jüngerschaft. Und dass Jesus diese emotional aufgeheizte Situation durchschaut, legt uns Lukas nahe. Lukas Kapitel 19, Vers 41, lesen wir davon, als Jesus gerade in die Stadt hineingeht. Also er kommt auf seinem Eselchen geritten und er kommt immer näher an die Stadt. Und da lesen wir, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, wenn du erkannt hättest. Und sie erkannten es nicht. Jetzt denkt man vielleicht, gut, das sind jetzt die Priester oder das sind die Heiden, aber bei Markus gibt es drei große Gruppen, die agieren bei der Kreuzigung Jesu im Kapitel 14 und 15. Und das sind die Priester, das ist das Volk und das sind die Römer. Das sind die drei, die Jesus ans Kreuz bringen. Und er sagt, und er weint über sie, weil sie keine Ahnung haben. Sie wollen tausend andere Dinge, aber nicht diesen König ohnegleichen. Und wir haben heute Morgen in unserer Predigt über Offenbarung 19 vom Jubel der Menschen bei der Hochzeit des Lammes gelesen. Und ich fand diesen Text so berührend, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was wir hier lesen. Wir lesen in Offenbarung 19 von dem Jubel der Erlösten am Ende der Tage. Und dieser Jubel ist auch ein Jubel, ist auch ein Freudenfeuer. Da ist Emotion dabei, da ist Eifer dabei, da ist Enthusiasmus dabei. Aber hört einmal, wie dieser Jubel sich unterscheidet. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dort sind Menschen, die jubeln. Nicht, weil ein politisches Reich wieder aufgebaut wird, weil sie wieder Frieden von den Römern und Leute, die endlich ihre bösen Feinde vertreiben, erwarten. Dort sind Menschen, die begeistert sind, dass Jesus Christus Herr ist. Die begeistert sind, weil sie ihm in Ehrfurcht dienen. Die begeistert sind, weil sie seine Knechte sein dürfen, ihm dienen von ganzem Herzen. Sie sind begeistert, weil sie reine Leinwand angezogen kommen haben. Das sind nicht irgendwelche Kleider, das sind gute Taten, gerechte Taten, die er ihnen schenkt. Das ist ein ganz anderer Jubel als den wir in Markus Kapitel 11 lesen. der gleich vergeht, ein Strohfeuer, aus dem nichts weiter wird. Und so kommen wir nach dem König ohne Gleichen und dem Jubel ohne Substanz zum dritten Punkt, nämlich der Inspektion ohne Folgen. Der Inspektion ohne Folgen. Lasst uns Vers 11 lesen. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Der König Jesus geht an den Ort, wo die Lade Gottes steht, welche der Thron Gottes ist, zu seinem Königsthron. Und er inspiziert Jerusalem, er schaut sich alles an. Der König kommt, seine Stadt zu betrachten. Und er sieht mit Sicherheit eine vorbereitete Stadt für das große Passafest. Der Historiker Josephus berichtet uns, dass an diesem Passafest 2 Millionen Juden von außerhalb nach Jerusalem hineinströmten. 2 Millionen klingt nicht viel, für die damaligen Verhältnisse ist das unfassbar. 250.000 Lämmer wurden geopfert. 250.000. Das Blut dieser Lämmer, schreibt Josephus, floss teilweise die Stufen hinab. Und dieses Fest ist mit Sicherheit vorbereitet und alles ist bereit und er inspiziert alles. Aber wie wir vorhin schon gelesen haben, ist seine Reaktion einfach weinen. Er weint über das, was er da sieht. Er weint über Priester, die sich selbst dienen. Er weint über die Räuberhöhle, die sein Tempel geworden ist, wo Wechslertische stehen und wo Vieh verkauft wird. Er weint über Massen, die ihm leeren Jubel zurufen, die einen politischen König, aber keinen Retterkönig wollen. Vielleicht weint er auch über die Verräter in seinen eigenen Reihen, wir wissen es nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Und das Bemerkenswerte ist, unsere nächste Predigt, wenn ihr ein Stück weiter schaut, wird sich damit beschäftigen, dass Jesus in diesen Tempel hineingeht. Und er wird mit Gewalt die Tische der Wechsler nehmen und er wird sie umschmeißen. Er wird mit Gewalt sich eine Peitsche nehmen und diese Peitsche schwingen und diese Menschen hinaustreiben. Da ist nichts mehr mit Eselsritt und nichts mehr mit dem herzlieben Jesulein. Eine Nacht wird noch vergehen. Und nach dieser Nacht wird der Herr nicht mehr als Retter in diesen Tempel kommen, sondern als Richter. Und er wird mit der Gewalt des Gottessohnes Gericht üben über ein verkommenes, degeneriertes Judentum, das ihn nicht mehr ehrt. Aber an diesem Tag ist es eine Inspektion ohne Folgen. Dieser Tempel hat keine Ahnung, was auf ihn wartet. Diese Wechsler haben keine Ahnung, was auf sie wartet. Diese Priester haben keine Ahnung, was auf sie wartet. Die nehmen diesen Jesus nicht mal ernst. Aber diese Nacht wird vergehen, noch eine kleine Zeit. Noch eine kleine Zeit und dann wird ein anderer Jesus erscheinen. Kein sanftmütiger Jesus, kein herzliebes Jesulein. Dann wird Jesus, der Richter, kommen und er wird diesen Tempel richten. Die Gewalt des zweiten Kommens Jesu bricht über diesen Tempel beim nächsten Mal herein. Noch eine Nacht und dann ist es vorbei. So ist der König ohne Gleichen. Seine Demut hat er dargestellt, aber seine Autorität wird er uns beim nächsten Mal zeigen. Und diese Leute wussten nicht, auf wen sie sich dort einlassen. Und meine Frage ist, weißt du es? Weißt du, dass Jesus Christus so einer ist? Dass es eine Nacht sein könnte, bis du ihn nicht mehr als Retter erlebst, sondern als peitschenschwingenden Richter, der dein Leben nimmt und der es umschmeißt. In Offenbarung 19 lesen wir von diesem Tag, der kommen wird, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und an diesem Tag wird Jesus Christus nicht auf einem kleinen Eselein einherkommen, mit einer Schar von unbewaffneten, bettelarmen Leuten, die ihm hinterhergehen und irgendwelche Dinge rufen. An diesem Tag, schreibt Johannes, sah er den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes der Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. An diesem Tage wird Jesus nicht mehr Retter sein. Er wird Richter sein. Und so wie diese Inspektion des Tempels, dieser Räuberhöhle, alle noch in dem Schlaf wiegen musste, es wird schon nichts passieren. Dieser Einzug von Jesus, der wird keine Konsequenzen haben für mich. Dieser König, das ist ja nur so ein demütiger Eselsreiter. Was wird der schon tun? Eine Nacht. Und dann wirst du die andere Seite des Königs ohnegleichen sehen. In voller Autorität und Macht. Und du wirst rufen: Berge, bedeckt mich vor dem Zorn des Lammes. Aber die Nacht ist noch nicht vorbei. Noch ist Tag und noch lässt er sich als Retter finden. Deswegen renne zu ihm und birg dich bei ihm, solange noch heute heißt. Für alle anderen, die seine Kinder sind, die nichts zu fürchten haben und die jubeln können, wie wir in der Offenbarung gelesen haben über diesen Tag, gilt Lukas Kapitel 12. Dort erklärt Jesus, wie Christen, wie seine Kinder auf diesen Tag seines Kommens warten sollen. Und er sagt ihnen: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Wovon spricht Jesus dort? Er spricht von Knechten, die, weil es spät geworden ist und der Herr kommt nicht und der Herr kommt nicht und der Herr kommt nicht, anfangen, die Hände schlaff werden zu lassen, sich müde irgendwo in die Ecke zu setzen, müde vom Tag, müde von all den Lasten. Der Herr kommt ja nicht. Der Herr kommt ja nicht. Das Brennen der Leuchter zu verlieren, davon spricht Jesus. Er sagt: Seid nicht so. Seid brennend, seid erwartungsvoll, seid hoffnungsvoll, dass die nächste Nacht das Ende bringt. Deswegen ist meine Frage an dich, der du Christus dienst und das Kommen des Herrn erwartest: Bist du innerlich gegürtet, im Kampfmodus, im Arbeitsmodus, nicht nur heute, fertig aufzuspringen, fertig loszurennen, wenn der Herr dich ruft? Brennt dein Licht? Bist du wach? Oder schläfst du und vernachlässigst den Dienst? Wenn Gott in dein Haus schaut, in dein Gebetsleben, in das Leben, wie du sein Wort studierst, wie du anderen dienst, wie du der Gemeinde dienst, sieht er da Feuer? Sieht er die richtige Arbeitshaltung oder sieht er einen schläfrigen Diener? Jesus Christus ist der König ohnegleichen. Und er trifft hier auf Menschen, die in ihm etwas sehr Besonderes sehen. Aber dieses Feuer, dieses Worship-Feuer, bleibt ohne Frucht in ihrem Leben. Sie sind Enthusiasten, aber keine Jünger. Und er kommt in eine Stadt zu einer Inspektion ohne Folgen. Aber dies ist nur eine Illusion, denn seine Inspektion hat Folgen in deinem Leben und in meinem. So lasst uns gemeinsam beten zu unserem Herrn, dass wir wachend gefunden werden. Lasst uns beten.